ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Fettbergen.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Menschen, die unbeschadet die Niagara-Fälle runtergestürzt sind.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs.
Willkommen, liebe flashigen Nixblicker.
Hey, ihr freakigen Nobodies.
Es ist wieder eine neue Folge Too Many Tabs, die wieder derbe Chaos in Tüten sein wird. Meine Kollegin Caroline Worps und ich haben mal wieder die ganze Nacht durchgekeult, um für die ARD-Audiothek die besten Tabs des Internets zu kuratieren und um sie euch präsentieren zu können. Herzlich willkommen.
Wir haben die
willkommen.
Tabs flashig durchgebankt.
Auf jeden
Fall. Wir schließen hier in der ARD-Audiothek jede Woche gemeinsam unsere offenen Tabs und wir rufen euch ja auch immer dazu auf, uns eure offenen Tabs zu schicken. Und das macht ihr auch, muss man sagen. Die Postfächer sind voll. Und da wollen wir uns diese Woche mal angucken, was da wieder so alles angekommen ist. Aber Miguel, bevor wir dazu kommen, es gibt eine Eilmeldung, die auch mit unseren vollen Postfächern zusammenhängt.
Wir haben es sehr, sehr oft geschickt bekommen, müssen wir sagen. Deswegen müssen wir es jetzt direkt zu Beginn der Folge abarbeiten. Es gibt ein neues
NDR. Das Spezi-Krieg-Update.
Ja, letzte Woche hatten wir das letzte Spezi-Krieg-Update und jetzt gibt es schon wieder neue Entwicklungen in der Causa. Ich muss sagen, ich bin ziemlich aufgeregt und möchte gerne, Caro, von dir wissen, was ist der aktuelle Stand? Was ist passiert?
Miguel, wie soll ich es anders sagen? Der Spezi-Krieg ist vorbei.
Das ist ja unglaublich. Die Ereignisse überschlagen sich, Caro. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz eine Zusammenfassung geben, was bisher geschah?
Ja, worum ging es bei diesem Streit? Nun, wie wir in diesem Podcast schon ausführlich besprochen haben, die kleine Augsburger Brauerei Riegele hat den Namen Spezi für ihr Cola-Mischgetränk schon in den 50er Jahren eintragen lassen. Sie haben aber auch dem Münchner Großkonzern Paulaner mittels eines Vertrags in den 70ern erlaubt, diesen Namen zu verwenden für ihr Getränk. Riegele hat diesen Vertrag jetzt nicht mehr als zeitgemäß betrachtet und wollte nun Geld dafür bekommen, dass Paulaner Spezi weiterhin unter diesem Namen verkauft werden darf. Denn Riegele bleibt zum Beispiel auf den Kosten für die Markenrechte alleine sitzen. Es kam zum Spezi-Krieg. Auch vor dem Landgericht München.
Caro, was ist vor Gericht passiert genau?
Naja, das Landesgericht hatte Paulaner im Oktober 2022 Recht gegeben. Paulaner habe sich vertragstreu verhalten und die Brauerei Riegele hatte daraufhin angekündigt, nun vor das Oberlandesgericht zu ziehen. Nun aber überraschend ihre Berufung vor dem OLG zurückgezogen, weil nämlich das Gericht vorab jetzt klargemacht habe, dass sie eher auf Seiten von Paulaner sind.
Aha.
Weil das so klar war, haben wir die Berufung zurückgezogen, sagte Sebastian Priller, Geschäftsführer von Riegele. Also das Resultat, Paulaner darf sich weiterhin Spezi nennen, die 50 Jahre alte Vereinbarung bleibt bestehen, die weiße Fahne im Spezi-Krieg wurde gehisst.
Wurde nun das Kriegsbeil endgültig begraben, ist das möglicherweise das letzte Spezi Krieg-Update von uns?
Naja, also ein Frieden wurde geschlossen, aber nicht ohne Verbitterung, wenn ich das so einschätzen darf. Priller sagt, es widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden, dass wir die Kosten für die Erhaltung der Marke in alle Ewigkeit alleine tragen und sich der Paulaner Konzern nicht beteiligen muss, sagt er. Ich hoffe, dass die Menschen lieber zum Original greifen und damit die kleineren Brauereien unterstützen. Kann man, finde ich, verstehen und wir sind da auch sehr offen, dafür sollte der Konflikt wieder hochkochen.
Könnten diese neuen Entwicklungen denn etwas mit der internationalen Expansion von Spezi zu tun haben?
Miguel, du siehst es mir nach, darüber möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht urteilen. Fakt ist, wir beobachten weiterhin die internationalen Entwicklungen, Stichwort Paulaner Sunset. Sollte der Spezi-Krieg hierzulande wieder toben, wir sind zur Stelle. Und damit zurück ins Studio.
Vielen Dank, Caroline Worps. Das war das
NDR. Das Spezi-Krieg-Update.
Gut, Caro, dann hätten wir das schon mal abgehakt. Aber man muss ja auch sagen, abseits des Spezi-Kriegs wurden uns auch wieder viele, viele Sachen geschickt. Leider war bei mir niemand darunter, der uns verraten könnte, wer bei Viva ins Büro geschissen hat. Also da sind wir weiterhin dran. Aber ansonsten war es trotzdem, die Postfächer waren voll. Was hast du bekommen?
Ich muss direkt Softdrink-mäßig anschließen. Wir haben ja nicht nur über den Spezi-Krieg, sondern auch über die Cola-Wars zwischen Coca-Cola und Pepsi gesprochen. Und da hat mir Caro was geschrieben. Und zwar würde sie gerne eine weitere merkwürdige Marketingmaßnahme von Pepsi ergänzen, und zwar Pepsi Carola. Die Eltern von Pepsi Carola haben im Jahr 1959 10.000 Mark dafür bekommen, dass sie ihre Tochter Pepsi Carola genannt haben. Und sie kriegt jedes Jahr ein Geburtstagsgeschenk und einen Kasten Cola von Pepsi. Und mein Freund ist lustigerweise über drei Ecken mit Pepsi Carola verwandt.
Wirklich?
Ja.
Oh, wollen wir die mal einen Podcast einladen?
Ja, vielleicht, habe ich mich
also,
sehr gefreut.
Wenn Pepsi Carola Lust hätte, mal bei uns darüber zu sprechen, wie das ist, mit diesem Namen zu leben, ist sie herzlich eingeladen.
Ja.
Ich habe mich abseits unserer Mails, die uns so erreichen, auch mal wieder ein bisschen in den Kommentaren getummelt und habe bei Apple Podcast eine Rezension gefunden, die ein bisschen Kritik äußert. Die würde ich hier auch gerne mal teilen, damit wir nicht immer nur quasi so homogen mit unserer Community direkt sprechen, sondern auch die, die uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind. Und zwar ist es eine Rezension mit der Überschrift, naja, zu überheblich.
Mhm.
Da schreibt eine Person, erst dachte ich, wow, öffentlich-rechtlich und trotzdem cool, aber leider, leider sind die Tab-Ansichten jedoch manchmal ziemlich enorm verschrumpelt, bieder und einfach zu öffentlich-rechtlich, zudem oftmals einfach überheblich und gar nicht nice. Too bad. Auf sowas habe ich keinen Bock. Schade, in Caps Lock. Schade.
Ich glaube, wir sind nicht freakig und nicht flashig genug einfach.
Ja, wahrscheinlich. Es ist nicht genug Chaos in Tüten. Daran müssen wir noch arbeiten. Ansonsten gibt es eine weitere Apple-Rezension, die ich gerne hier verlesen würde, mit der Überschrift Lasst Jared Leto in Ruhe. 5 Sterne.
Die habe ich auch gesehen.
Ja.
Ich liebe auch sowas. Erstklassiger Podcast, 2 Sterne.
Ja, perfekt.
Das mag ich auch immer
Vielen
gerne.
Vielen Dank dafür, auch im Namen meiner Eltern.
Ich habe noch ein tolles Schimpfwort zugeschickt bekommen, an das ich mich tatsächlich auch erinnern konnte. Es kommt aus Bibi Blocksberg und zwar sagt das die Nachbarin Frau Müller-Oberstern, du Giftnudel.
Sehr gute Beleidigung.
Sehr gute Beleidigung,
sehr gute
oder?
Beleidigung. Ich habe auch ein paar Beleidigungen. Lackaffe, Randsteinbumser, habe ich mit aufgeschrieben. Und was mir jetzt privat noch eingefallen ist...
Was ist denn Randstein? Ist das sowas wie der Bürgersteig?
Ja, ja, hätte ich jetzt so gesagt.
Okay.
Der Randstein, wenn man den halt...
Bumst. Wer kennt's nicht?
Wer kennt's nicht?
Ja.
Und eine Beleidigung, die ich noch anmerken würde, ist Pissrinne.
Ja, super.
Du Pissrinne, das kann man... Das kickt.
Es ist eine Location in Bonn. Pissrinne? Da wurde immer 1. Mai gefeiert in der Pissrinne. Das ist so eine alte Unterführung unterm Bahnhof. Aber das nur am Rande.
Ach ja, okay.
Ich habe eine Nachricht bekommen von Daniel, der sagt, sein Staubsaugerroboter klingt wie ich. Also er hat gefragt, ob ich den Staubsaugerroboter für Ecovax eingesprochen habe. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du das auch so findest, diese Ähnlichkeit.
Hier und bereit zum Start.
Oder hier.
Rückkehr zur Ladung.
Ich finde das gar nicht.
Ich glaube, du hast es damals eingesprochen und möchtest jetzt nicht damit in Verbindung gebracht werden.
Ich habe das nicht eingesprochen.
Doch, da hast du bestimmt richtig abgecashed und jetzt willst du aber weiter auf Indie und Street machen hier im Podcast. Du bist ja die Stimme des Staubsaugerroboters von ganz vielen Millionen von Deutschen. Naja gut, jedenfalls, was meine DMs viel beschäftigt hat, war auch die hier angesprochene Hot-White-Guy-Verschwörung. Es haben mir viele Frauen und männliche Gays geschrieben, dass sie exakt mit den gleichen Promi-Schauspielern Namen immer wieder konfrontiert werden. Viele können bestätigen, dass es wirklich exakt die Namen sind, die ich ja auch im Podcast genannt habe. Also Paul Mescal, Tom Holland, Timothy Chalamet, diese ganzen Leute. Und eine Person meinte auch, ja, man muss ja aber auch ehrlich sein, man guckt sie sich schließlich auch gerne an. Aber ich muss nochmal sagen, ich glaube, die verarschen uns, wenn der Algorithmus checkt, dass man ein Mann ist, der auch auf Männer steht. Warum zeigt er einem dann nur heterosexuelle Männer an und nicht auch Männer, die auch auf Männer stehen? Was
soll
das?
Das ist ein Problem.
Die spielen doch mit unseren Gefühlen. Die triggern doch unsere internalisierte Homophobie. Was soll das? Was ist da los beim Algorithmus? Also ich bin da nach wie vor weiter dran, aber ich habe da keine Energie, jetzt weiter zu recherchieren.
Miguel Robitski kämpft gegen den Algorithmus.
Aber wirklich, das ist doch scheiße.
Apropos Algorithmus, guck mal, das passt auch in die Hot-White-Guy-Ästhetik. Das hat mir Frieda geschickt. Das ist eine Mischung aus unserem Krampus-Universum und Elevator Boys, habe ich das Gefühl.
Ah ja. Also es ist ein Krampus, der die Maske abnimmt und danach ist da ein extrem hotter Dude darunter. Ja, perfekt. Ist doch
Best
das genau die Kombi, die wir wollen.
Der Elevator Krampus ist für mich wirklich Peak Internet.
Aber was für mich auch Peak Internet ist, sind immer die vielen tollen Themen, die noch per Mails ankommen. Da haben wir uns natürlich auch wieder
die Überleitung.
Ja, toll, oder?
Ja, fantastisch.
Gruß aus der Küche.
Bravo, bravo, bravissimo.
Da haben wir uns natürlich auch wieder tolle Themen rausgepickt, die wir ganz genau besprechen wollen. Und Caro, welche Tabs hast du für uns vorbereitet?
Mach dich auf was gefasst, Miguel. Unsere Hörerin Jana hat uns ein fantastisches Rabbit Hole geschickt zum Monster von Whitechapel.
Hey Caro, hey Miguel. In das Rabbit Hole über das Monster von Whitechapel bin ich gestürzt, weil ich selbst auf eine Kläranlage arbeite und irgendwie eine extrem weirde Faszination für Abwasser und die Beseitigung davon entwickelt habe. Und als ich zuletzt den Wikipedia-Artikel Fettberg gelesen habe, musste ich irgendwie an euch denken. Vielen Dank für euren tollen Podcast.
Danke, liebe Jana.
Das ist lieb. Immer wenn jemand Fatback liest, muss er an uns denken. Ich muss wirklich sagen, ich finde es so faszinierend, was für HörerInnen wir haben, die sagen, ja, ich habe eine Faszination für Abwasser.
Das war die süßeste Sprachnachricht des Jahrhunderts von Jana, aber die in der Kläranlage arbeitet.
Toll.
Und jetzt pass auf, man fragt sich natürlich, was hat jetzt der Wikipedia-Artikel Fatback mit dem Monster von Whitechapel zu tun?
Und mit uns.
Es ist jetzt nicht so wie beim Monster von Loch Ness zum Beispiel, was ja ein Mysterium ist, was niemand findet, sondern es ist ein Monster.
Ich werde es noch finden.
Ja, was man ziemlich gut gefunden hat, weil es 250 Meter lang, 130 Tonnen schwer war und in Londons Kanalsystem festgesteckt hat. Das Monster von Whitechapel war ein riesiger Fettberg.
Okay, das klingt jetzt super ekelhaft und nach einer Steilvorlage für Pointen, die aber man eher in den 90er Jahren lässt, würde ich sagen.
Ich lasse direkt eine raus, weil ich habe die ganze Zeit während dieser Recherche immer gedacht, Oma Fettberg.
Ja, die ja. Oma von den wilden ja. Hühnern, die heißt so ähnlich.
Sorry dafür.
Dann haben wir das aber abgehakt.
Ja, alle Jokes on Names sind damit eingesagt.
Den Rest überlassen wir Sebastian Puffpaff, würde ich sagen.
Fettberge sind auf jeden Fall richtige Albträume. Es sind von Menschen kreierte Monster. Es sind riesige Berge, im weitesten Sinne aus Fett, aus Abfällen, aus Windeln, aus Feuchttüchern und sonstigem ekelhaften Gemülle, die dann in der Kanalisation an irgendwelchen Vorsprüngen oder Wurzeln oder so festhängen und sich dort so bilden, immer größer
das
werden,
so ekelhaft,
dass sich dort verhärten. Und das muss halt irgendjemand wieder beseitigen. Es wird ultra hart, es ist so betonartig. Ich habe mir so viele Videos angeguckt, es ist so eklig.
Schüttelst dich gerade wirklich schon, ja, wenn du darüber redest.
Das heißt auf Englisch auch Fatberg. Wegen Fett und Eisberg. Das ist so eine Wortneuschöpfung.
Oh, ist ja ekelhaft.
Es gibt viele prominente Fettberge. Hier Platz lassen für Pointen.
Mhm.
Vor allem seit den 2010er Jahren, weil Leute ihren Shit, also leider nicht nur ihren Shit, in den Abfluss werfen, in die Spüle, ins Klo, der da einfach nicht reingehört. Und jetzt sage ich dir mal, was da alles so drin zu finden ist.
Ich kann es ja kaum erwarten, das jetzt zu erfahren.
Feste Bestandteile, die sich nicht auflösen, wie zum Beispiel Toilettenpapier, zum Beispiel Feuchttücher, Damenbinden, Tampons, Küchenpapiere, Einwegwindeln, Lebensmittelabfälle, Pflaster, Wattestäbchen, Kondome, Nadeln, alles, was Leute, Strumpfhosen, aus irgendwelchen Gründen ins Klo oder in die Spüle werfen. Und dazu kommt halt Küchenfett, Fritteusenöl, zerkleinerte Lebensmittelreste. Und das Ganze bildet dann so eine Art widerliche Pampe, Fat, Oil and Grease, und das kann dann eben Rohrleitungen verstopfen und Wasser läuft dann auch teilweise über und so weiter. Ne? Also wenn das dann unten feststeckt in der Kanalisation, steigt das Wasser halt auf die Straße hoch.
Und man muss auch sagen, also wenn man so Feuchttücher und Kondome runtergespült hat, hat man schon Glück, wenn es erst da unten feststeckt. Das kann ja auch schon viel früher
zu überlaufen. Kommt
drauf
an, wie alt auch das Haus ist, wo man so drin ist.
Ja, das kann böse enden. Kondome und Feuchttücher niemals in die Toilette, liebe Leute.
Ja, so kommt es zu Fettbergen. Und hast du das schon mal gesehen, dieses hart gewordene Fett,
nein,
das ist so gelblich,
weil ich
hab das einmal gesehen. Pass auf, ich zeig's dir. Guck mal, so sieht das aus.
Widerlich.
Ich hatte mal so eine Situation. Ich hatte mal die Situation.
Ich bin der Erste, der live in der ARD-Audiothek kotzt.
Das weißt du nicht, wo schon das gekotzt wurde in der ARD-Audiothek. Naja, auf jeden Fall, ich hatte mal die Situation bei einer Wohnungsbesichtigung in Köln, dass dort die Wohnung sehr siffig war und runtergekommen und ich mich da so ein bisschen umgeguckt habe, weil ich dann war auch schon in der engeren Auswahl und da hat man gemerkt, dass das Wasser nicht abläuft. Und dann kamen quasi Hausmeister und VermieterInnen, haben sich das angeguckt, haben dann unten dieses Siphon-Abflussrohr-Ding aufgemacht und da kam wirklich so Riesenbrocken, hart gewordenes Fett. Ich habe es erst nicht gecheckt, dass das Fett ist, weil du bringst es wirklich nicht mit Öl in Verbindung, weil es so, ja, so eine seifige, gelb, weiße Pampe einfach ist, die ekelhaft ist. Die ganze Wohnung war ekelhaft und es war zum Beispiel auch so, dass der Küchenschrank an einer Stelle, wo der Mülleimer hing, schon so durchgesifft war. Da habe ich gesagt, ja, irgendwie ist die Tür vom Küchenschrank halb durchgeschimmelt. Das finde ich irgendwie auch nicht so schön. Und hat die Vermieterin gesagt, ach komm, dann packst du einen Sticker vom Dom drauf und hat sich das erledigt.
Das ist die Kölsch.
Es ist wirklich most Kölsch situation ever.
Good. It hätte noch immer Jotje, Junge.
Ja, Fettrohr, aber grade, Dom auf der Tür.
Was mich gerade interessiert, wenn das jetzt dieser Fettberg ist und es ist quasi aus sowas hier wie Kondome und Feuchttücher und Klopapier und sowas. Und es ist aber auch aus Öl.
Ja.
kann man dann diese einzelnen Teile noch erkennen oder ist es einfach ein einziger Klumpen voll Klumbatsch?
Es ist ein widerlicher Klumpen Klumbatsch.
Also man kann dann quasi nicht mehr erkennen, dass da eine Strumpfhose involviert ist.
Naja doch, im Einzelnen erkennst du das schon noch, okay. So Unrat drinne. Ich habe hier mal so ein wunderschönes Zitat von National Geographic zur Entstehung von Fettbergen. Irgendwo gießt vielleicht jemand fettigen Bratensaft die Küchenspüle runter. Ein paar Straßen weiter spült jemand ein Stück feuchtes Toilettenpapier runter. Wenn sich beides in einem engen, dunklen Abwasserrohr trifft, ist das die Geburt eines Babyfettbergs.
Aber ich muss gerade sagen, mein Atem stockt, weil ich habe exakt letzte Woche, habe ich frittiert.
Bitte was?
Ich habe frittiert.
Was hast du gemacht?
Ich habe Austernpilze frittiert wie Chicken Wings.
Ach, vegane Chicken Wings.
Ja, da warst du zu Gast bei mir. Mhm. Ja, dann haben wir die gegessen. Und dann habe ich das Öl in die Spüle gekippt.
Hast du nicht?
Ich wusste nicht, dass man das nicht darf. Was soll ich denn sonst mit einem von einem Topf voller Öl machen?
Hey, du musst Altöl, das muss man entsorgen.
Aber wo?
Ja, also du musst auf jeden Fall die Pfanne auswischen. Es darf nicht in die Spüle rein.
Ja, und wo soll es rein?
Du musst sogar, wenn es richtig viel Fritteusenfett ist, musst du das in so ein Behältnis tun, was nicht kompostierbar ist. Ah. Und das zum Sondermüll, glaube ich, bringen.
Das wusste ich nicht.
Das ist nicht gut.
Oh, jetzt werde ich ermahnt, seitdem du hier so richtig survivalmäßig und Natur hier mäßig unterwegs bist, jetzt hier mit deinen Manuel Andrax-Schuhen, jetzt, naja gut, da hast du wahrscheinlich recht. Ich wusste das einfach nicht.
Also jetzt musst du mich jetzt nicht in so eine Öko-Girl-Ecke hier drängen. Spüle deinen scheiß Fett nicht die Spüle runter. Das kann nämlich einen riesen stinkenden Pfropfen geben.
Das wusste ich nicht, dass das einen Fettberg geben kann.
Ja.
Jetzt hoffe ich, dass mein Nachbar keine Feuchttücher runtergespült hat, sonst gibt es ein Babyfett.
Ja, treffen sich da unten.
Scheiße, wenn die sich treffen, gibt's ein großes Hallo.
Das ist mega ekelhaft. Und bei diesem Whitechapel-Fettberg, der wirklich der größte, bekannteste ist, übrigens trägt
der
bekannteste so far, trägt den Beinamen der bekannteste Pfropf der Unterwelt. Oder auch Fat the Ripper.
Oh, da waren sie lustig.
Ja, das Monster von Whitechapel ist der bisher größte, bekannte. 250 Meter lang, wie gesagt, 130 Tonnen schwer. War eben im Londoner Abwassersystem im Untergrund des Stadtteils Whitechapel. Ich habe ein paar Videos gesehen, wo so Spezialkräfte, KanalarbeiterInnen, da runtergehen und sich dem Monster stellen müssen. Ich zeige dir das jetzt mal.
Down here lives the Fatberg, a mixture of rancid fat, human excrement and other unmentionables.
Oh Christ.
Do you want?
Der wirkt.
Do you want to get out, Dallas?
Oh God, the smell. Look at the size of that.
This is a fatberg.
Look at the size of it.
It's got worms in it.
Das hat Würmer drin auch noch.
Das sieht aus wie bei Les Miserables, wo Hugh Jackman dann da drin in dieser Kanalisation ist und es ist nur voller Schleim und Ekel.
Das ist so ekelhaft und nur Fett und Feuchttücher und Scheiße und Würmer. Und die meisten Kommentare darunter waren eigentlich nur, wie kann das sein, dass diese Männer keine Masken tragen? Also die gehen da so ohne Gesichts- und Atemwegsschutz
runter. Die gehen da wie Armin Laschet durch, der sich ein bisschen Ruß ins Gesicht geschmiert hat, weil die Fotos gemacht hat durch so ein Bergwerk.
Armin Laschet an der A.
Ja, wirklich. Warum die brauchen doch eine richtige Ausrüstung, die müssen doch wirklich arbeiten.
Ja, das ist wohl saugefährlich und giftig für den Körper. Vielleicht sind die hart im Nehmen einfach in Großbritannien, wenn auch ein Kamerateam dabei ist und so. Ja, und das Monster besteht auch hier aus gehärtetem Kochfett, Abfällen, Windeln, Feuchttüchern. Es hat so viel gewogen wie ein Blauwal.
Ein Feuchttuch-Blauwal aus
so
Kondom
widerlich.
Und Strumpfhose und Scheiß und Würmer.
Ja, aber man kann das wohl in Biodiesel umwandeln, habe ich gelesen.
Ah, also, jetzt hier das Blatt beginnt sich zu wenden.
Ja,
okay,
Team Fettberg.
Also gar nicht so schlimm, dass ich das da hier mein Frittierfett runtergespült habe.
Man kann da umweltfreundlichen Kraftstoff draus gewinnen.
So,
ich weiß nicht wie, frag mich nicht, aber das ist wohl
a thing. Das weißt du jetzt dann wieder nicht.
Das weiß ich nicht. Thames Water, das ist dieser Londoner Wasserversorger, hat nach 9 Wochen Arbeit verkündet, wir haben die Schlacht gegen das Monster von Whitechapel gewonnen. 9 Wochen haben die gebraucht, um dieses Riesenmonster da rauszukriegen.
Boah.
Der Krieg gegen die Fettberge geht aber weiter. Und übrigens wird ein Stück vom Whitechapel-Monster Fettberg bis heute im Museum of London aufbewahrt. Die haben echt so einen kleinen stinkenden Fettberg hinter Glas, den man sich angucken kann. Und es wird jetzt auch nochmal in so einer typischen Museumskuratorinnen-Art der Geruch des Fettbergs nochmal eingeordnet.
Fresh Fat Fatberg smells like rotting meats or rotting dirty nappies, but dried Fatberg has a bit more of a smelly toilet sort of a smell.
Danke dafür.
Dankeschön. Den würde ich mir ja gerne mal angucken.
Ja, und die erzählen auch ganz stolz. Ja, hier sieht man jetzt das gehärtete, getrocknete Fett und da gucken noch so ein paar Lolli-Stiele und Süßigkeiten raus und oh, da sind Fliegen draus geschlüpft. Es ist alles daran,
ist das alles ekelhaft.
Ultra so fascinating ekelhaft. Übrigens ein internationales Problem. Also viele große Städte, nicht nur London, auch Belfast, Denver, Melbourne, haben damit ein Problem. Und ich habe direkt mal nachgeguckt, wie das in New York ist. Mhm. Nicht mehr so die größte Stadt, die man sich so vorstellen kann. Und die haben so eine catchy Kampagne gegen Fettberge entwickelt.
Trash it, don't flush it. Now the city's educating New Yorkers in a new ad campaign.
Only flush the 4 P's, poop, pee, paper and puke. And don't flush wipes, grease, or any other items.
The city is calling it the fight against Fatbergs, with the goal of having a Fatberg free.
Meine Güte. Ist das nicht super creepy, dass in allen großen Städten, in denen wir alle gerne mal hier unsere Urlaube verbringen und da mal durchsteppen, dass da drunter überall so komische Fettberge ihr Dasein fristen?
Super, also unter unseren Füßen leben die Fettbergmonster. Aber es ist tatsächlich so, dass vor allem in USA und UK das ein Problem ist, weil die irgendwie veraltete Abwassersysteme häufig haben und weil es Länder sind, die extrem viel Fettbergzutaten verwenden. In Deutschland zum Beispiel gibt es da Auflagen, also zum Beispiel da, wo Großküchen und Imbisse sind, dass da nicht einfach das runtergespült werden darf. Und ich glaube, sowas gibt es in USA und UK oft nicht. Und da sieht man halt, dass häufig in Nähe von so Fastfood und Imbisslokalen und so, dass da halt echt viel Fett am Start ist, viel Fettbergalarm herrscht.
Scheiße.
Und, pass auf, wachsende Bevölkerung, mehr Ansturm des Fetts trifft auf alte Abwassersysteme, heißt mehr Fettberge. Jetzt habe ich aber noch Folgendes gelesen, wo ich wirklich dachte, what the fuck? In den USA verlangen viele Städte von Restaurants und Imbissen, dass sie Fettfänge installieren und diese reinigen. Mancherorts öffnen allerdings Diebe mit Schweißbrennern die Fettfänge und stehlen das alte Speiseöl, aus dem man ja Biokraftstoff machen kann. Mhm. Es gibt Fettbergdiebe. Fettbergbanditen.
Ich weiß, die Gefühle überschlagen sich. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Informationsflut, wo ich damit hin soll. Ich habe gerade noch nicht mal verarbeitet, dass es überhaupt Fettberge gibt und jetzt gibt es schon wieder Fettbergbanditen.
Ja, wir haben in Deutschland auf jeden Fall nicht so viel Probleme mit Fettbergen, weil wir da Auflagen haben. Aber liebe Leute, denkt dran, die Pfanne auswaschen, nicht das Fett aus der Bratpfanne runterspülen, kein Müll, keine Tampons, Wattestäbchen, Kondome ins Klo werfen. Das Schlimmste sind wirklich Feuchttücher. Das habe ich jetzt in fast jedem Artikel gelesen.
Ja.
Die haben so einen hohen Baumwollanteil und die wickeln sich so richtig um die Räder an den Pumpen.
Das wusste ich. Das ist nämlich mal bei Malle Jens ist mal die Toilette übergeschwemmt. Wegen Feuchttücher. Ja, da habe ich das gelernt. Und jetzt bedanke ich mich bei dir, dass ich durch dich gelernt habe, dass ich auch kein Frittierfett mehr irgendwo hinkippe. Danke, dass du mich da educated
Feuchttücher
hast.
Und Frittieröl ist echt der Super-GAU. Leute, passt auf. Gerade jetzt zu Weihnachten.
Ich habe mir für die heutige Folge einen Tab von einer Hörerin namens Katharina rausgepickt.
Hallo Miguel, hallo Caro. Hier ist Katharina, unterwegs in Indien und wir hatten hier neulich einen Abend komplett füllen können, einen sehr unterhaltsamen Abend mit dem Thema Niagara-Fälle und was für verrückte Leute ihnen zu nahe kamen und dabei draufgegangen sind. Manche sind eben auch nicht draufgegangen, aber das waren dann schon waghalsige Geschichten. Also viel Spaß damit. Und ich hoffe, ich höre es bald.
Ja, jetzt hörst du es.
Jetzt hörst du es, genau. Es gibt scheinbar eine Handvoll Leute, die mal die Niagara-Fälle runtergestürzt sind und überlebt haben.
Freiwillig?
Teils, teils. Ein paar haben natürlich auch nicht überlebt. Mhm. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Fälle rausgepickt, die ich hier gerne mal ausführlich besprechen würde. Insgesamt sind 30 Menschen schon die Niagara-Fälle runtergefallen und 17 davon haben überlebt.
Eine gute Quote, ehrlich gesagt.
Es ist eine viel bessere Quote, als ich dachte, wenn man mal bedenkt. Also erstmal kurz mal die Niagara-Fälle. Caro, du als Geografie-Nerd, wo sind sie? Kannst du es aus der Pistole geschossen?
An der Grenze, glaube ich, USA-Kanada.
Richtig.
Und man hat nämlich gar nicht auf dem Schirm Bundesstaat New York.
Richtig, zwischen Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario.
Ontario.
Ontario. Und es sind natürlich die berühmtesten Wasserfälle ever. Jeder hat sie schon mal gesehen und gehört. Jedes Jahr Millionen von BesucherInnen. Es sind ja tatsächlich 3 Wasserfälle, wenn man genau ist. Und,
warst du da schon mal?
Ich war da noch nie. Nee, aber man kennt sie natürlich aus Filmen und Fotos.
Ja.
Aber da sieht man komischerweise immer nur diesen einen, den Canadian Horse Show Falls, heißt der.
Okay.
Okay. 57 Meter hoch. hoch, 670 Meter breit. Das Wasser stürzte mit einer Geschwindigkeit von 109 km/h pro Stunde runter und 2,8 Millionen Liter jede Sekunde.
Da hat man doch Bock, Teil davon zu sein.
Richtig, genau. Also man kann sich vorstellen, dass die Chancen eigentlich nicht so gut stehen, wenn man da dann Körper runter macht, so auf den. Es ist trotzdem so, dass da eben diverse Leute das versucht haben, manche freiwillig, manche unfreiwillig, und das überlebt haben. Also die Niagara-Fälle runterstürzen verbindet für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, die zwei schlimmsten Todesarten, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Worunterfallen finde ich extrem schlimm, und aber auch ertrinken ist auch so meine zweite super Urangst von mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was ist deine schlimmste
Todesarten?
Ja.
Bügeleisen. Oh. Ich drop nur das Wort Bügeleisen.
Oh, auf jegliche Arten ist das Bügeleisen involviert, scheußlich. Ja. Ja. Beim so runterstürzen, ich stelle mir das so schrecklich vor, weil man ja dann noch so lange drüber nachdenken kann. Fuck, das war jetzt ein Schritt zu weit. Scheiße. Ich würde jetzt nicht die Niagara-Fälle runterstürzen. Jetzt hättest du da Ambitionen?
Muss nicht sein.
Nee, bei mir auch auf keinen Fall. Aber es gibt ja irgendwie andere Menschen, die sind so herrlich positiv bekloppt, und manche haben da eben Lust drauf, das Schicksal herauszufordern. Und die erste Person, die Niagara Fälle runtergestürzt ist und überlebt hat, war eine Frau namens Annie Edson Taylor. Sie ist am 24. Oktober 1901 an ihrem 63. Geburtstag die Niagara-Fälle runtergestürzt. Ja, wie könnte man diesen feierlichen Tag besser begehen als in einem Fass, dass sie sich zurechtgenommen
hat? Sie saß in einem Fass,
sie hat extra,
was wie in so einem Comic dann darunter fällt.
Richtig.
Das gibt's nicht.
Also sie hat sich ein Fass organisiert, hat das ausgestattet mit weichen Kissen, ein Eichenfass, um genau zu sein. Das hat sie Königin des Nebels genannt. Also man muss sagen, allgemein hat Annie Edson Taylor ein riesen Bohai um ihren Sturz gemacht. Es war schon es war schon ein Stunt, den sie geplant hat, weil sie Geld gebraucht hat. Und sie wollte quasi, das war ihre Intention, ja, wenn sie das überlebt, dann ist sie quasi berühmt und kann aus dieser Geschichte eben
hat sie sich von Red Bull sponsern lassen.
Genau, ja, 1901. Erste Red Bull Sponsoring damals. Also sie hat eben dieses Fass ausgestattet mit Kissen und einem Amboss, damit das Fass eben unter Wasser gezogen wird und die sich dann quasi unter Wasser selber so frei stoßen kann, aus diesem Fass selber befreien kann. Es hat tatsächlich funktioniert. Also sie ist da in dieses Fass geklettert, ist runtergestürzt und hat überlebt. Was wiederum nicht geklappt hat, ist, dass sie damit reich und berühmt geworden ist. Ein guter Satz aus dem Spiegelartikel über sie. Zweimal engagierte Taylor einen Manager, um das Abenteuer zu vermarkten. Beide Male entschwand der Schuft mit dem Fass. Also sie wollte quasi sich und das Fass ausstellen in so Ausstellungen und damit so durch die Welt tingeln und eben Auftritte haben. Und immer hat der Manager einfach das Fass geklaut und hat es dann selber irgendwie mit der Kohle. Also irgendwie, es ist so eine 1901-Geschichte irgendwie. Okay. Ich weiß auch nicht genau, was da abging.
Das fantastische Fass,
ja,
also, sehen Sie hier.
Genau.
Hä?
Also ihr Plan ging jedenfalls nicht auf und irgendwie hat sich nie jemand für diese Story so richtig interessiert. Wo ich mich dann aber auch frage, was soll man bitte noch machen? Also sie ist in einem Fass die Niagara-Fälle runtergestürzt.
Ich finde das so wild, dass es wirklich ein Fass ist, weil das ist so eine richtige Comic-Trope irgendwie.
Total.
Ähnlich wie dieses, Leute sitzen in so einem kleinen Bötchen und sind so und fahren auf so einem reißenden Fluss und wir merken plötzlich so, oh fuck, das ist ein Wasserfall, dann hängen die dann so am, hat es auch in einem Boot schon mal jemand versucht?
Tatsächlich,
was?
Aber unfreiwillig. Das war quasi ein unfreiwilliger Unfall. 1960 ist ein 7-jähriger der nur mit einer Schwimmweste bekleidet war, bei einem Bootsunfall aus Versehen in dieses Wasser geraten und wurde von den Wassermassen mitgerissen und ist die Niagara-Fälle heruntergestürzt und hat tatsächlich wie durch ein Wunder überlebt.
Shit.
Hatte wirklich nur ganz kurzen Krankenhausaufenthalt und ist danach putzmunter weitergelebt. Aber tatsächlich ein weiterer, der in dem Boot gesessen hat, ist nicht so davon gekommen, sondern der ist dabei leider gestorben. 2019 ist ein Mann heruntergestürzt und wurde später einfach wieder auf dem Stein sitzen gefunden. Da weiß man überhaupt nicht, wie das passiert ist. Also es gibt unglaublich viele Geschichten. Auch die zweite Person, die quasi nach Annie Edson Taylor runtergestürzt ist, ist auch eine sehr interessante Geschichte. Das war genau 10 Jahre nach ihr und es war ein Zirkusartist mit dem Namen Bobby Leach und er ist in so einer zigarettenförmigen Stahltrommel runtergestürzt. Also die haben sich dann immer so Gadgets irgendwie genommen, um das zu überleben, und auch bei ihm hat er es überlebt. Allerdings hat er sich sehr, sehr viel stärker verletzt als Annie. Und zwar hatte er einen Kieferbruch, beide Kniescheiben wurden zertrümmert und er war 6 Monate im Krankenhaus. Aber er konnte immerhin seine Geschichte weitererzählen, bis er, und jetzt hat er Pech gehabt, auf eine Orangenschale ausgerutscht ist. und an den Folgen einer Beinamputation gestorben ist.
Das ist ungünstig.
Das ist ungünstig. Da stürzt sich schon die Niagara-Fälle herab, überlebst und dann wird dir ausgerechnet eine Orangenschale wie in so einem Dick-und-Doof-Film zum Verhängnis. Also fand ich schon eine zumindest interessante Geschichte.
Und war das jetzt so, also haben die sich immer so eine weirde Gerätschaft irgendwie konstruiert, wo sie dann drin saß? Oder gab es jetzt auch welche, die wirklich oben standen und Körper und runter? Kann man überhaupt oben stehen? Das ist doch so super breit, oder?
Ja, ja, es ist super breit und es ist auch super gefährlich und natürlich auch verboten, da zu nah ranzugehen. Tatsächlich sind die Leute, die ohne Werkzeuge da runtergefallen sind, die sind in der Regel gestorben. Es gibt noch einen, der auch gestorben ist, der hat sich allerdings auch so ein Fass oder so eine Tonne genommen und ist damit seiner Lieblingsschildkröte, Sunny Boy genannt, runtergestürzt und er ist verstorben, aber die Schildkröte hat überlebt. Muss man auch sagen. Also es sind irgendwie so super skurrile Geschichten. Natürlich ist die Chance super hoch, dass selbst wenn du da in der Tonne runterstürzt, dass die irgendwie beim Aufprall zerschellt und dann nur noch die Gliedmaßen da irgendwie im Wasser rumschwimmen. Manche wurden gar nicht gefunden. Auch ein interessanter Todesfall in dem Fall war es, dass die Tonne, in der die Person gesteckt hat, so in diesem Wasser drin war, dass er da drin erstickt ist. Also er hat quasi den Sturz überlebt, aber die Tonne ist durch diese Wassermassen nicht weitergekommen.
Leute, lasst es doch einfach.
Lasst es einfach. Ich verstehe gar nicht genau, warum Leute damit so obsessed sind, da lebend die Niagara-Fälle runterzustürzen. Wie zum Beispiel auch John David Munday, der gleich zweimal die Niagara-Fälle runtergestürzt ist, weil er einfach obsessed ist damit. Er sagt selbst, das ist mein Lebenstraum. Schon als kleiner Junge wusste ich, dass ich es eines Tages wagen würde. Also der war quasi seit Kindheitstagen an damit besessen, dass er da irgendwann mal hochklettert und runterfallen will und dabei überleben will. Und beim ersten Mal ist er mit einem 16.000 Dollar Hightech-Fass mit Styropor und Sauerstoffgerät da eben runtergefallen. Und dann kamen aber so ein paar Leute und haben gesagt, ja, mit sowas kann es ja jeder irgendwie. Mhm. Und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, sodass er es ein zweites Mal versucht hat mit weniger Schutz und ist dann runtergestürzt, aber hat es erst zweimal überlebt. So. Mhm. Also es gibt insgesamt nur 4 bekannte Fälle von Leuten, die ohne jeden Schutz den Sturz überlebt haben. So. Also eben dieser Junge mit der Schwimmweste ist da einer davon. Und diese Leute, die da eben runtergestürzt sind, die nennt man Niagara Daredevils.
Mhm.
Also ich würde auf jeden Fall jetzt hier nochmal ganz deutlich sagen, bitte macht das nicht. Bitte stürzt euch nicht die Niagara-Fälle runter. Und falls es euch doch aus Versehen mal passieren sollte, habe ich ein nützliches YouTube-Video gefunden, das euch ein paar Tipps geben kann, wie ihr die Chance erhöht, dass ihr dann doch noch überlebt.
The first thing you need to remember, just before you go over, is to take a really deep breath.
Ist schon mal gut, tief einatmen.
There will be so much water swirling around you. Not to mention the intense pressure of the water falling from above that you could easily suffocate. So, taking a big gulp of air before your fall could buy you some time. You'll also want to take precautions.
Gut einatmen, das ist ein guter Tipp.
If you can, auf den Kopf aufpassen,
so that you fall feet first. Then you'll want to wrap your arms around your head with your elbows over your nose and clench your eyes and mouth shut as tightly as possible. In fact, you should tense up all your muscles and bring your legs together before impact, making your body as watertight as possible. You're already incredibly lucky if you survive the fall, but that doesn't mean your ordeal is over. The water temperature below the falls is around the freezing mark, which gives you about 15 minutes to get out of there before hypothermia kicks in.
Also man muss darauf achten, dass man mit den Füßen zuerst ins Wasser kommt.
Gut Luft holen.
Gut Luft holen. Passt auf, dass ihr nicht mit dem Kopf aufkommt.
Watertight. Möglichst den Körper irgendwie Muskeln anspannen und alles zusammenhalten.
Den ganzen
Beine
Körper anspannen.
Ja.
Dann versuchen, lebend ins Wasser zu kommen.
Mhm.
Dann innerhalb von 15 Minuten raus, weil das Wasser ist arschkalt. Sonst erfriert ihr noch.
Ja.
Also,
Gute Tipps.
Super. Also ich hoffe, dass keiner aus unserer Hörerschaft je in diese Situation kommt. Aber wenn, dann seid ihr jetzt drauf vorbereitet. Und
ich kann die Faszination irgendwie so ein bisschen verstehen.
Also ich will da jetzt
nicht runterspringen, aber...
Du bist auch die Person, wenn man mit der in den Freizeitpark geht, dann sagt sie am Anfang des Tages, ich will heute mal das Gefühl haben, ich sterbe.
Naja, so sage ich das jetzt nicht.
Doch, genau so hast du das gesagt.
Okay, so habe ich das schon gesagt. Manche Leute haben halt weirde Passions und warum nicht, wenn man es gut macht, da die Niagara-Fälle runterspringen. Andere Leute haben andere weirde Hobbys, machen Stand-Up-Paddling oder gucken Florian Schröder-Show.
Warum
ist auch gefährlich.
Nicht? Ja, warum nicht? Probiert es doch mal aus. Jetzt habt ihr jedenfalls ein paar Tipps von uns, wie ihr das eventuell vielleicht überlebt.
Dann noch eine Cross-Promotion.
Und los geht's! 1, 2, 3, 4!
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir können euch diese Woche einen Podcast empfehlen zu einem Thema, zu dem es tatsächlich auch schon ganz, ganz viele Tab-Einreichungen von euch gab. Und zwar geht es um Thomas G. Hornauer oder wie er auf TikTok bekannt ist, König Thomas. Das ist dieser Typ, der diese Krone und einen Umhang trägt und dort so ein richtiger Star ist mit Millionen Klicks und so weiter. Flashige TikTok-Teens lieben ihn und tanzen mit ihm in seinen Livestreams oder besuchen seine Audienzen, wie er es nennt.
Ja, der König von TikTok, aber die meisten haben gar keine Ahnung, wen sie da eigentlich feiern. Sie wissen nicht, was Thomas G. Hornauer gemacht hat, bevor er zu König Thomas wurde. Und egal, was ihr jetzt erwartet, die Welt von Thomas Hornauer ist noch viel wilder, als ihr es euch vorstellen könnt.
Was für ein Cliffhanger.
Ja, der Podcast Der König von TikTok gibt es jetzt exklusiv in der ARD Audiothek. Cross-Promo Ende. Das war eine Cross-Promo, die euch jetzt kalt erwischt hat wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Ja, Caro, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Woche ja auch schon fast wieder. Ne? Ich würde mich mal bei allen HörerInnen bedanken für die vielen tollen Einsendungen. Es tut uns leid, wir können nicht immer alles behandeln.
Es
aber wir
so
lesen echt sehr, sehr viel. Ja. Auch wenn wir nicht immer reagieren und antworten, ist es trotzdem well appreciated von uns.
Auf jeden Fall. Da kommt viel rein, wo ich wirklich auch oft laut lachen muss.
Ja.
Schickt uns gerne weiter eure offenen Tabs und eure Rabbit Holes. Wir freuen uns über Feedback per Mail an toomanytabs@ndr.de oder über unsere Socials.
Genau, da könnt ihr uns jederzeit in die DMs sliden. Da heißt du @carowarps und ich @miguelr_aus_a. Und da freuen wir uns auch über Feedback, Anregungen, Kritik und neue Themen.
Es hilft uns sehr, wenn ihr unseren Podcast gut bewertet, da vielleicht 5 Sterne
genau.
gebt und abonniert.
Oder erzählt mal euren FreundInnen davon.
Ja, erzählt vielleicht auch der Oma davon
ja.
oder Kindern. Die
genau.
hören also alle.
Ist ja ein generationsübergreifendes Projekt, was wir hier starten. Das sind alle herzlich eingeladen, die Tabs mit uns zu schließen.
Wir sind eine Menschheitsfamilie.
Genau, give peace a chance. Also, bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Too